Diese Podcast-Folge wird präsentiert von der Medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität Linz.
Ja, das Spannende am Kniegelenk ist natürlich der anatomische Aufbau. Das ist eben kein reines Scharniergelenk, auch wenn es das vereinfacht. Und alles, was uns hilft, besser, genauer, anatomischer, persönlicher, individueller zu sein, nehmen wir natürlich sofort an.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten und ich bin diesmal wieder die hier die Fragen stellt. Ob beim Sport, bei der Arbeit oder einfach nur im Alltag, kaum ein Gelenk wird so beansprucht wie jenes, über das wir heute reden möchten. Und vor allem, wenn es streikt, dann wird jeder Schritt zur Herausforderung. Ihr ahnt es, wir reden über das Knie. Und genau da passiert gerade ganz, ganz viel, nämlich wenn es um die technologische Entwicklung geht in der Behandlung. Ob roboterassistierte Chirurgie, ob 3D-Druck, Telemonitoring, künstliche Intelligenz, all das zieht in den Operationssaal ein. Und wie weit das alles schon Realität ist und was wir als Patientinnen und Patienten davon haben, über das wollen wir heute sprechen. Und zwar habe ich einen wunderbaren Gesprächspartner hier vor mir sitzen. Er ist Vorstand der Klinik für Orthopädie und Traumatologie am Kepler-Uniklinikum in Linz. Herzlich willkommen, Dr. Tobias Gotterbahn.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank fürs Dasein. Jetzt reden wir über das Knie. Und das ist ja dieses Scharnier, dieses Gelenk, das da unten an unseren Beinen ist und wir täglich beanspruchen in allen möglichen Richtungen. Aber das, und das wissen auch viele, echt mühsam sein kann, wenn es nicht funktioniert. Was ist denn für Sie der Reiz auch an der Komplexität dieses Gelenkes?
Ja, das Spannende am Kniegelenk ist natürlich der anatomische Aufbau. Das ist eben kein reines Scharniergelenk, auch wenn es das vereinfacht. Ne? Es ist ein komplexes Gelenk mit Dreh-Roll-Gleitbewegungen, die über Bänder gesteuert sind. Das heißt, wenn einer in jungen Jahren eine Verletzung hat, verändert sich die Biomechanik. Wir machen natürlich dann rekonstruktiv schon sehr viel und versuchen, Bänder wieder herzustellen und heilen zu lassen, damit die Biomechanik wieder gleich bleibt und für den Patienten auch wieder ein gutes Gefühl da ist. Aber die Anatomie und die Komplexität, die ist schon so groß, dass die nicht immer einfach so repliziert werden kann, wie es eigentlich mal war. Das ist der Reiz.
Das ist der Reiz und das ist das Spannende. Jetzt, wenn man früher an Orthopäden gedacht hat, dann hat man gedacht, also Knochensäge, Gips, Schienen und diese Dinge. Der technologische Fortschritt ist was, was in der Orthopädie, und das behaupte ich jetzt einfach mal, total gegenwärtig ist und auch die Erfolge in den ganzen Operationen durchaus mit verantwortet. Wie sehen Sie denn diesen technologischen Fortschritt in Ihrem Fachgebiet? Sehen Sie das auch so, dass das wirklich so ein Schlüsselelement ist?
Ja, das ist natürlich schon so. Und wir sind ein sehr technikaffines Fach, weil wir natürlich technische Lösungen für Verletzungen oder Deformitäten oder andere Probleme am Kniegelenk haben. Und alles, was uns hilft, besser, genauer, anatomischer, persönlicher, individueller zu sein, nehmen wir natürlich sofort an. Und deshalb sind wir sehr technikaffin und haben auch alles, was Sie eigentlich gesagt haben zur Einleitung, eigentlich alles schon verfügbar.
Und deshalb sprechen wir darüber, dass man vielleicht einmal nicht überrascht ist, wenn man selber beim Knie was hat, zu Ihnen kommt, mal schauen, was da alles passiert, denn auch auf der technologischen Ebene. Vielleicht versuchen wir es mal durchzudeklinieren, wenn denn am Knie jetzt was zwickt, man kriegt die Überweisung, man kommt zu Ihnen. Erster Schritt würde mal sein, zu schauen, was hat's denn da, was ist denn da verkehrt, und auch da wird die Technologie schon mitspielen.
Ja, das spielt natürlich eine ganz große Rolle erst einmal, und da kommt man nicht drum rum, eine persönliche Untersuchung und eine Befragung des Patienten. Das kann man durch KI noch nicht generieren. Wir haben aber erste Tools, die zum Beispiel Kraft messen können am Oberschenkel. Wir haben Tools, die die Stabilität im Raum, also dreidimensional, messen können. Da gibt es erste Gyrometer, die man auf die Unterschenkelknochen zum Beispiel einfach klebt und die Patienten dann Kniebeugen machen lässt, um dann zu sehen, wie stabil diese Kniegelenke sind. Das kann man also objektivieren. Und wenn man eine Idee hat, was ein Knie haben könnte, dann ist natürlich die Bildgebung das Nächste. Und die Bildgebung ist halt hochtechnisiert. Wir haben MRT-Geräte, CT-Geräte und Röntgengeräte, die zum Teil dreidimensional Bilder rekonstruieren können, die dann auch später wieder in die Behandlung im Sinne eines individuellen Patientenplans und einer individuellen Patientenanatomie wieder einfließen können. Und wenn man das alles gemacht hat, dann hat man zumindest meistens ein sehr gutes Bild von diesem Patienten und entwickelt einen Plan für die spätere Behandlung.
Was sind denn die häufigsten Dinge, die da auftreten, so die häufigsten Abnützungen, Probleme, die auffallen?
Also es ist natürlich ein bisschen altersspezifisch. Ne? Der jüngere Patient, sportlich aktiv, hat häufig Knieverletzungen. Ne? Da gibt es Innenbandrupturen, Kreuzbandrupturen. Ne? Die Kniescheibe kann einmal rausspringen. Solche Sachen, das sind so akute Sachen, die ja dann auch relativ schnell oder zügig versorgt werden. In ein paar Monaten muss das abgearbeitet sein. Und dann haben wir Verletzungen oder Verschleißerscheinungen, die halt eher für ältere Menschen typisch ist. Und da spielt natürlich die Arthrose eine ganz große Rolle. Die Arthrose ist eine Erkrankung, die bis heute noch nicht in der Komplexität voll verstanden ist. Wir haben noch keine Pille gegen Arthrose, auch wenn daran gearbeitet wird. Und dieses Aufbrauchen des Gelenkknorpels ist ein Faktor, der die Menschen am Ende des Tages in die Krankenhäuser und in die operative Versorgung zum großen Teil zwingt. Und das ist natürlich eine Hauptlast auch von dem operativen Geschäft, diese Menschen wieder schmerzfrei zu bekommen und dann wieder beweglich, und zwar mit einem Knie, mit dem sie sehr gut, am besten ist das vergessene Knie, wie wenn noch nie was gewesen wäre, zu behandeln.
Und das ist möglich.
Und das ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit möglich, und Technologie hilft da natürlich. Wenn man nochmal zurückkommt auf den Knorpel, ne, der Knorpel ist ja eigentlich ein langweiliges Gewebe auf den ersten Blick, so weißlich, ne, aber er ermöglicht natürlich durch seine Eigenschaften eine wahnsinnig leichte und einfache Reibgleitbewegung. Und dadurch ist das Knie für Sie im Alltag, wenn Sie gesund sind, gar nicht spürbar. Aber sobald das nicht mehr gut und rund und sauber läuft, kommen die Abnutzungserscheinungen in den Vordergrund und plötzlich entzündet sich das Knie, es hat Schwellneigung, es tut weh, so ein klassischer Anlaufschmerz kommt dann, und dann sind die Patienten einfach eingeschränkt im Alltag.
Jetzt haben Sie festgestellt, eine Diagnose gestellt, da gibt es eben einen Schaden beim Knorpel oder wo auch immer. Inwiefern spielt denn dann für den Operationsablauf auch das Thema 3D eine Rolle?
Also mit der 3D-Darstellung von einer Anatomie kann man natürlich sehr individuell operieren und die Patienten so versorgen. Das hängt, es ist ja nicht so, dass jedes Band am gleichen Ort ansetzt. Es ist nicht so, dass jeder Knochen gleich ausschaut, und es ist ja nicht so, dass jede Dimension gleich ist bei jedem Menschen. Und durch diese Individualität und diese 3D-Darstellung kann man natürlich eine Operationsplanung machen, die am besten zu diesem Patienten passt. Und man kann auch 3D-Sachen produzieren, also Implantate oder Schnittblöcke oder biologisch aktive Implantate, die nur auf diesen Patienten zugeschnitten sind. Und das 3D-Drucksystem hat verschiedene Möglichkeiten. Sie können einen Werkstoff, ein Stück Metall heute drucken, das nur zu diesem Patienten passt. Sie können Implantate, aber auch Instrumente drucken, die man nur bei diesem Patienten ansetzen kann. Und das ist schon ein echter Fortschritt.
Das machen Sie im Haus selbst oder wird es zugekauft?
Also da haben wir natürlich noch ein großes Problem der Zulassungsbehörden. Es ist natürlich ein langer Weg, bis ein Medizinprodukt in Europa heute in den OP findet. Das war früher einfacher. Da haben wir eine Regulierung, die viele Sachen ausbremst. Und das selber herstellen, wir haben einen Kunststoff im Haus, mit dem man zum Teil schon Implantate machen kann, auch Instrumente machen kann, der eine Zulassung hat. Aber da gibt es spezialisierte Firmen, die letztlich zum Beispiel Titandruck beherrschen und dadurch Implantate machen können, die eben nur für diesen einen Fall passend sind.
Also komplett individualisiert dann auch diese, ich sage mal, Ersatzteile ganz, ganz genau. Plakativ zu machen, nicht sozusagen von der Stange, sondern so, dass es wirklich perfekt für die jeweilige Person passt.
Der Vorteil am Metall ist ja, es ist relativ gut verarbeitbar, da hat die Industrie schon viel geleistet. Und wenn man heute den modernen Titan-Laserdruck anschaut, dann kann man letztlich jede 3D-Form damit generieren. So ähnlich, wie Sie das aus Videos oder aus dem Fernsehen kennen, der normale 3D-Druck auch mit Plastik etc. Hat da eine völlige freie Gestaltungsmöglichkeit. Grundlage ist natürlich immer die Anatomie. Ne? Man muss wissen, wo man hin will. Und man kann auch mit diesen 3D-Implantaten schmalere, höhere, dickere Implantate generieren, die dann eben genau für diesen Patienten passen.
Und wir reden natürlich heute übers Knie, aber das wird für andere Gelenke genauso sein.
Für alles Mögliche. Das gibt es fürs Hüftgelenk, da ist es schon sehr lange zum Teil im Einsatz. Dann gibt es es auch für die Schulter, fürs Sprunggelenk etc.
Gibt es Einschränkungen, jetzt wenn wir von den Implantaten sprechen, bei Menschen, wo Sie sagen, da geht's gar nicht? Oder wie wird das abgegrenzt?
Also es spielt natürlich eine große Rolle, wie häufig etwas angewandt wird. Da wird es dann auch umgesetzt, weil es dann wirtschaftlich interessant wird. Mhm. Da gibt es eine gewisse Kleinheit, also Fingergelenksprothesen etc. Solche kleine Sachen sind nicht die, die unbedingt im Moment im Vordergrund stehen. Und da muss man natürlich dann abwägen, was bietet der Markt, wo hat sich der Markt etabliert und wo geht es eben noch nicht. Technologisch möglich ist viel, viel mehr wie das, was heute in der Routine schon eingesetzt.
Aber das ist eben Realität und tagtäglich wird's verwendet. Wenn jetzt da nochmal anders gefragt, jetzt haben Sie einen Patienten, eine Patientin, kann jeder oder jede so ein Implantat bekommen? Oder gibt es auch Voraussetzungen, wenn Sie sagen, okay, da können wir gar nicht mehr operieren oder da passt das gar nicht?
Also als Universitätsklinik fällt mir das jetzt schwer zu sagen. Ich kann gar nicht einen Fall nicht technisch lösen oder operativ lösen. Aber es gibt in der Tat natürlich schon, Defektsituationen, wo es sehr schwierig wird, Implantate einfach in einem Knochen zu verankern. Sie brauchen in gewisser Weise eine Substanz, wo sie eine Schraube, ein Implantat so fixieren können, dass das einheilen kann und danach dauerhaft fixiert ist. Und das ist natürlich dann schon problematisch. Aber theoretisch kann man sehr große Konstrukte machen, die dann auch einsetzbar sind. Aber da gibt es wieder andere Nebeneffekte. Ne? Große Implantate, häufig voroperiert, haben erhöhte Infektionsraten. Die Langlebigkeit von diesen ganzen Konstrukten ist noch gar nicht so gezeigt, weil das 10 Jahre ist für uns so ein Zeithorizont, der wichtig ist. Aber diese Möglichkeiten sind zum Teil noch gar nicht so lange am Markt.
Und beim klassischen Implantat, wenn wir vom Zeithorizont sprechen?
Also von dem, was wir heute verfügbar haben, was Standardimplantate sind, die auch individuelle Größen anbieten, aber nicht immer nur eine individuelle Form, erwarten wir heute 25, 30 Jahresergebnisse, wo 90% der Patienten, sagen wir mal, operationsfrei sind. Mhm. Das ist so eine Daumenmarke, die man, glaube ich, sagen kann.
Also das ist durchaus langfristig und so, dass man sagt, okay, man kann einen Haken drunter setzen.
Das ist technologisch schon so gut. Das sind Implantate, die funktionieren wartungsfrei. Mhm. Welches Produkt bei Ihnen zu Hause oder bei mir ist wartungsfrei, muss nie in die Werkstatt und funktioniert 20, 25, 30 Jahre. Da haben wir heute so Fortschritte gemacht, dass man wirklich sagen kann, das ist eigentlich ein Segen.
Absolut, im Vergleich, wenn man sich denkt, okay, vor einigen Jahren, wie das noch war, wo man sagt, man muss vielleicht nach einigen Jahren wieder mal unter das Messer. Da tut sich schon einiges. Jetzt gibt es ja, das ist ja nicht neu am Kepler Uniklinikum, diesen Makro-Roboter im Operationssaal. Ich glaube, seit 2022, soweit ich richtig informiert bin, mehr als 500 Operationen schon damit erledigt. Vielleicht reden wir über den mal ganz kurz. Was steckt denn da dahinter? Was passiert da mit bei der Operation? Wie hilft dieses Gerät?
Also das Gerät hilft dahingehend, dass die Präzision deutlich besser wird. Sie müssen sich vorstellen, es wird vorher eine Aufnahme vom Bein gemacht, um die komplette individuelle Anatomie darzustellen. Dann wird eine Prothese so eingeplant, wie sie auf diesen Knochen, sage ich jetzt mal, gehört. Dann wird intraoperativ eine funktionelle Untersuchung gemacht, wo Bandspannung etc. gemessen werden kann. Dann wird die Prothese in ihrer Position so verändert, dass man das Optimum erreicht in Beweglichkeit und Funktion. Und dann wird dieser Operationsplan mit Hilfe dieses Roboters, ich sage jetzt mal, zu 100% umgesetzt. Das heißt, wenn mein Plan gut ist, hat der Patient das beste Ergebnis, indem ich den Plan mit einer ganz hohen Genauigkeit erreichen kann. Auf Deutsch gesagt, wenn ich das gut plane, ist die Operation eigentlich schon fast umgesetzt, denn die Säge und Fräs und Präparationsschritte, die übernimmt zum Teil der Roboter in meiner Hand. Das heißt, ich kann nicht mehr frei arbeiten, sondern bin an meinen Plan gebunden. Und dadurch habe ich natürlich auch eine wahnsinnige Sicherheit, dass ich nicht Sachen, wir machen immer alles korrekt, ne, aber es gibt eine gewisse Streuung. Die Streuung wird einfach viel kleiner. Und dadurch hat der Patient den Benefit, dass wir wahnsinnig knochensparend, implantatsicher arbeiten können.
Jetzt haben wahrscheinlich viele, die das noch nie gesehen haben, ein Bild im Kopf von einem Roboterarm, der irgendwie an einem herumsägt. Wie schaut es in der Realität aus?
Nein, da kann ich die Angst nehmen. Also sägen tut immer der Arzt. Und der hat eine Säge in der Hand, die letztlich robotisch, also mit einem Arm geführt wird. Es ist wirklich so, dass ich sozusagen im Hintergrund einen Arm habe, der meinen Arm unterstützt. Und ich kann das Gerät aber frei bewegen, aber nicht mehr in allen Freiheitsgraden. Also ich mache an, ich mache aus, ich führe es ununterbrochen in meiner Hand, aber ich kann nicht mehr jede Bewegung machen. Denn der Plan, der will ja umgesetzt sein. Das funktioniert natürlich nur, wenn der Roboter und das Gerät sozusagen den Knochen, des Patienten live sieht, dass der weiß, wo der ist. Das funktioniert über sogenannte 3D-Kameras, die die Knochenmagern wahrnehmen, und man hat dem Roboter vorher beigebracht, wo der Knochen im Raum sich befindet. Und dadurch weiß er, wo seine Säge ist, dadurch weiß er, wo das Kniegelenk ist, und dadurch kann er die Säge so führen und steuern, dass am Ende nur das entfernt oder zugeschnitten wird, was auch tatsächlich sein muss.
Klingt aber nach wie vor so ein bisschen futuristisch. Science Fiction, oder?
Ja, aber es ist schon real life. Man muss ganz klar sagen, das ist auch eine Umstellung im Arbeitsablauf. Also ich mache das jetzt ja schon ein paar Jahre, eigentlich Jahrzehnte. Und man muss sein eigenes Vorgehen schon verändern, weil man natürlich von der Maschine etwas mehr, gesteuert wird. Die Freiheit muss man aufgeben, um höhere Sicherheit zu erreichen. Und das muss man auch lernen. Mhm. Wir Operateure glauben ja, dass wir die Einzigen sind, die das sehr gut können, und verlassen uns auch auf unsere manuelle Fähigkeiten. Und das unterstützt natürlich. Mhm. Und das ist schon Science Fiction, die man da irgendwo da hat, aber ist bereits schon sehr bewährt. Es ist keine experimentelle Sache mehr. Es gibt verschiedenste Produkte am Markt, auch von verschiedenen Herstellern, die letztlich alle unterschiedlichste Vorteile haben. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Robotik nimmer verschwinden wird, weil sie einfach so assistiert und so unterstützt, dass auch die Chirurgen der Zukunft einfach eine höhere Handlungssicherheit haben.
Also da auch einfach eine mehr Genauigkeit hineinzubringen. Hat das auch eine schnellere Genesung zur Folge?
Also da gibt es jetzt ganz viele Studien, die A oder B sagen. Also manche sagen, ja, geht schneller. Manche sagen, ist gleich schnell. Es gibt viele Studien, die belegen, dass es sicher nicht schlechter ist und dass die Patienten eher profitieren. Das hängt ein bisschen davon ab, welches Implantat gemacht wird. Das hängt davon ab, welche Pathologie, also welche Erkrankung behandelt wird. Wir machen zum Beispiel sehr viele halbe Kniegelenke, wo nur eine Arthrose auf einer Seite behandelt wird. Da hat es in den Registern mit diesem Roboter, den wir auch anwenden, schon Daten gegeben. Und die sind im Moment da, dass man da einfach besser die Patienten versorgt mit einem besseren funktionellen Ergebnis und weniger Reoperationen. Und das ist ja ganz entscheidend.
Also auch in der Richtung muss man sich keine Sorgen machen, dass da dann aus anders. Man hat ja sofort immer diese Horrorvorstellungen im Kopf, muss man einfach sagen. Ja, es ist ein Risiko, das man eingeht. Man wird ja auch aufgeklärt. Da ist man wirklich auf einer sicheren Seite unterwegs und gut beraten.
Ja, da sind wir schon sehr froh, dass wir so ein Gerät einsetzen können. Und das hat auch was mit Patientensicherheit zu tun. Und das kann man da wirklich sagen, dass man da deutlich präziser und im Sinne des Patienten arbeiten kann.
Wenn man so einen Eingriff hinter sich hat, und jetzt haben wir schon ein bisschen über die Genesung gesprochen, welche technologischen Möglichkeiten gibt es denn danach, sage ich jetzt mal?
Also es ist ganz unterschiedlich. Es gibt Hersteller, die bieten zum Teil Prothesen an, die wie ein Sensor eingebaut haben, wo die Schrittzahl gemessen wird. Jetzt kann man heute
der Schrittzähler dann drinnen, okay.
Ja, wo die Kraft gemessen werden kann. Das hat sich noch in der Breite noch nicht durchgesetzt. Viel einfacher ist es, wenn Sie eine Smartwatch in der Tasche haben oder am Arm. Die zählt Ihre Schritte auch. Aber da werden heute, so Systeme, so Ökosysteme angeboten, wo der Patient eingebettet ist. Und sobald die Schrittzahl unterschritten ist, praktisch beim Behandler wie ein rotes Lämpchen aufgeht, wo es sich dann lohnt, mal anzurufen, warum der Patient weniger Schritte geht als erwartet. Solche Technologien gibt es heute schon. Auch wo man, sagen wir mal, bidirektional kommunizieren kann. Er kann eine Frage stellen und wir können antworten. Das spielt natürlich in Österreich und auch in Deutschland der Datenschutz eine große Rolle und ist bei uns noch nicht einfach umzusetzen. Aber weltweit gibt es so Anwendungen, die praktisch den Patienten nachher nicht alleine lassen, sondern den immer noch führen. Wir sind angewiesen, dass der Patient nochmal kommt. Wir machen Verlaufskontrollen, machen nochmal klinische Kontrollen. Aber solche Beobachtungstools, sage ich einmal, macht den Patienten natürlich auch ein bisschen gläserner. Aber es gibt auch viel mehr Sicherheit, ob denn alles seinen normalen Regelgang nimmt.
Also dieses Telemonitoring, dass man sagt, okay, nachher kann diverseste Dinge messen. Was wäre da spannend zu messen?
Ja, die Schrittzahl ist natürlich das eine und die Aktivität auch. Dann gibt es die Ruhephasen, die man damit bestimmen kann. Für uns wäre natürlich ganz viel interessant, ne? Ob die Schrittgeschwindigkeit zunimmt, ob die Ganggeschwindigkeit zunimmt. So klassische Parameter, die eigentlich die Aktivität wieder steuern. Der Patient kann auch aktiv, Meilensteine anklicken, wenn er Treppen unkompliziert gehen kann. Wenn ihm das Aufstehen vom Stuhl und vom Sofa nach einer gewissen Zeit nicht mehr schmerzhaft ist. Das sind alles Sachen, wo man gut rauslesen kann, wie ein postoperativer Verlauf ist.
Würde ja auch im Sinne der Forschung wahrscheinlich helfen.
Ja, auch da gibt es natürlich Ansätze. Big Data Management ist das so ein Thema. Ne? Wenn Sie jetzt sich vorstellen würden, alle, die einen Roboter einsetzen weltweit, würden Patientendaten vorher einspielen. Wie war das Knie so in Anatomie und Funktion? Wir würden dann einen Plan machen, wie wir den operieren und das einfach aufzeichnen und danach monitoren, wie der Patient aktiv ist, wie schnell er sich entwickelt, um dann am Ende des Tages, wenn wir ganz viele Daten haben, einen Vorschlag zu bekommen, ein paar Jahre später, wenn ihr es so macht, habt ihr für den Patienten die bessere Versorgung. Das ist noch Fiktion, das ist aber schon in der Planung und es wird zum Teil auch schon versucht aufzuarbeiten. Also da gibt es auch Kooperationen dann mit großen Datenfirmen, um solche großen Mengen an Patientendaten zu verarbeiten. Die sind aber immer anonymisiert, also man kann das nicht zurückverfolgen und es geht nur um so Inhalte wie Schrittgeschwindigkeit etc. etc. Und wenn man das natürlich macht, dann hat man nochmal eine höhere Sicherheit für den Operateur, das Richtige zu tun.
Also da ist schon noch ganz viel Zukunftsmusik drinnen, aber sehr, sehr spannend, was dann auch alles sein kann. Wenn wir von Datenschutz reden, da kommen wir wieder ganz automatisch zum Thema der künstlichen Intelligenz. Ich komme jetzt in keiner Podcast-Folge mehr irgendwie um dieses Thema herum, weil es in vielen Bereichen einfach mit hineinspielt. Wie schaut es da bei Ihnen aus? Was wird schon alles von der künstlichen Intelligenz unterstützt vielleicht und was ist auch vielleicht noch die Hoffnung, was noch gehen könnte?
Also was natürlich schon toll ist, dass wir über die bildgebenden Verfahren zum Teil Vorschläge für Diagnosen bekommen, die auch schon verifiziert sind. Wir müssen ja technische Sachen ausmessen an Röntgenbildern, Inhalte bestimmen. Man kann Knie heute, egal ob sie leicht X, leicht O sind, klassifizieren. Auch da gibt es künstliche Intelligenzprogramme, die sozusagen das Röntgenbild analysieren und einen Vorschlag machen, der dann freigegeben werden muss. Das heißt, die aufwendige Ausmesserei am Röntgenbild, früher mit Schablone und Lineal und mit einem weißen Bleistift, das entfällt und man kann heute Vorschläge bekommen, wie man Sachen einteilen kann. Das kann so weit gehen, dass Frakturidentifikation, gebrochene Knochen sind ja nicht immer zu erkennen. Man ist jetzt manchmal im Nachhinein schlauer, aber man sieht nicht jeden Riss. Und ein Programm, das Grauwerte besser abstufen kann, künstliche Intelligenz etc., kann das besser rausarbeiten. Also da gibt es die ersten Vorschläge. Das ist auch zum Teil radiologisch orientiert. Also wenn Sie alle KI-Anwendungen in der Medizin anschauen, sind bildgebende Verfahren natürlich ganz weit vorne. Aber da gibt es natürlich tolle Anwendungen, die da laufen. Auch intraoperativ könnten künstliche Intelligenzen letztlich vorschlagen, wo Bohrkanäle gesetzt werden sollen. Auch da gibt es die ersten Ideen, wo wir involviert sind, dass man zum Beispiel bei einer Arthroskopie feststellt, wo denn nachher die ideale Bohrkanallage für eine Kreuzbandrekonstruktion sein soll, in diesem Knie selber. Und über den Monitor eingespielt wird, wo der Bohrkanal starten muss. Das hat natürlich was mit Lernen zu tun. Man muss dem Programm beibringen, wie das geht. Aber der Vorschlag selber ist ja nachher gut durchdacht letztlich und aus einer Summe von Erfahrungen entstanden. Und wir haben eine hohe Sicherheit, dass wir dadurch besser werden.
Und dann in der Kombination mit den Erfahrungen des Arztes, der Ärztin, das Optimum herauszuholen.
Man muss eins sagen, es ersetzt ja kein Arzt. Es ist ja
ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen.
Am Ende des Tages ist der Mensch der, der behandelt und der behandelt auch Menschen. Und der Arzt ist der, der die letzte Entscheidung fällt und auch letztlich letztverantwortlich diese ganze Therapie macht. Und die komplette Digitalisierung, KI und Robotik, die unterstützt, aber bestimmt nicht.
Ganz wichtig, dass die letzte Entscheidung beim Menschen liegt. Wenn wir noch ein bisschen in die Zukunft blicken, auch woran vielleicht geforscht wird, gerade am Kepler-Uniklinikum, was sind so die sagen wir, großen Forschungsbereiche, wo Sie sagen, da erhoffe ich mir richtig viel?
Ja, wir haben ja ein tolles Labor für regenerative Medizin, wo man das Metall, sage ich jetzt mal, vermeiden möchte. Also eine Prothese funktioniert sehr gut, haben wir gesagt, 25, 30 Jahre, aber es ist immer noch ein großer Eingriff. Was, wenn man den Knorpel regenerieren kann, ohne ein Implantat jemals einsetzen zu müssen? Diese Krankheiten sind natürlich nur im Teil verstanden, aber wir haben heute Möglichkeiten, wo man Zellen dem Körper entnimmt, personifiziert, für diesen Patienten aufbereitet und dann am Ende des Tages, und da sind wir wieder beim 3D-Druck, dreidimensional biologisch integrierbare und entwickelbare Produkte in den Patienten wieder einbringt, die nur für ihn passen und nur sein Problem lösen. Da haben wir erste Ansätze zusammen mit der Technischen Naturwissenschaftlichen Fakultät der JKU, wo man Drucktechniken verbessert, ne, wo man praktisch wie eine Biotinte generiert, wo Zellen innerhalb von einer Matrix, ob das gelartig ist oder ähnlich, ausgedruckt werden, dann verfestigt werden, wo man wie 3D-Körper machen könnte, die am Schluss halt in einem Knie ein sagen wir mal, vielleicht bizarr geformten Defekt, auch ein bizarr geformtes Implantat zulässt, das biologisch wieder voll integriert werden kann und dadurch eine Heilung herbeiführt, die irgendetwas vermeidet. Aber das ist echte Zukunftsmusik. Echte Zukunftsmusik.
Da reden wir von einem Zeithorizont von
Jahrzehnten. Glaube ich. Wir haben natürlich schon Knorpelzelltransplantationen in einem bestimmten Verfahren, ist das Routine geworden. Aber das Dreidimensionale ist die Herausforderung. Und da wird es noch wahnsinnig viel Forschung brauchen, auch mit biomechanischen Kombinationen, weil das beeinflusst natürlich alles das Regeneratgewebe, ob belastet wird, nicht belastet wird, welche Faktoren noch dazugeben, die biologisch aktiv sind, damit die Zellen sich in die richtige Richtung entwickeln. Und das ist echte Biologie.
Spannend. Wenn Sie 10 Jahre in die Zukunft schauen, 2035, wie wird ein Operationssaal im Jahr 2035 aussehen?
Also ich bin davon überzeugt, dass robotische Hilfsmittel grundsätzlich vorhanden sind, dass wir auch Implantate oder Instrumente verwenden werden, die einmal Verwendung sind und nicht mehr mehrfach, weil sie einfach individuell für den Patienten zum Beispiel gemacht sind. Wir werden große Bildgebungsinhalte haben. Es gibt Ideen, dass man VR-Brillen beim Operieren mitträgt. Gibt es auch schon in der klinischen Anwendung, wo man Bilder oder Punkte einspielen kann oder Winkel, die man einfach erkennt, um Resektionsebenen besser zu machen. Das heißt, wir werden technisch ausgestattet schon sehr virtuell und auch aktiv digitalisiert am Patienten arbeiten.
Sehr, sehr spannend. Damit wir möglichst nicht zu Ihnen müssen, was wäre denn so Ihr Tipp für die Kniegesundheit, nenne ich es jetzt mal? Was soll man denn dem Knie Gutes tun, damit man es möglichst lang frisch hält?
Also eines der besten Sachen, die man machen kann, ist Bewegung. Verletzungen vermeiden und trotzdem viel bewegen. Das ist, glaube ich, so der allerwichtigste Tipp, den man geben kann. Auch wenn das Knie schon einen Schaden hat, ist auch das Wichtigste, dass man sich bewegt und der Krankheit nicht nachgibt. Man kann ganz wenig falsch machen, aber am schlechtesten ist es, wenn man sich sozusagen schont und nicht mehr Aktivität fordert. Auch für eine klassische Arthrose ist Bewegung eines der besten Therapieformen. Physiotherapie, Bewegungstherapie, natürlich gibt es unterstützende Medikamente, eine Spritze, die hilft, mal ein Medikament, das den Schmerz nimmt. Aber das grundsätzliche Bewegen ist das, was uns am allermeisten, ich sage jetzt mal, am Laufen hält.
Es ist schön, dass Sie gesagt haben, man kann gar nicht so viel falsch machen, wenn man sich bewegt wird. Das hat man ja im Hinterkopf, wenn es wehtut, ist Bewegung genau das, was wir vermeiden.
Ja, das hat der Körper natürlich auch so gemacht. Der Schmerz soll ja auch ein bisschen bremsen. Aber auf der anderen Seite, Sie können das auch besser kontrollieren. Also die Selbstverantwortung für die Krankheit vom Patienten ist schon auch wichtig. Und wir haben so viel in der Behandlung heute, auch konservative Maßnahmen. Jetzt haben wir nur über Operationen gesprochen. Es gibt so viele Möglichkeiten, Schmerzen auch zu behandeln und Aktivität zu fördern, indem man eben nicht operiert. Und das sollte man sich gut beraten lassen und das auch voll ausschöpfen, bevor man sich in eine komplexe Operation, auch wenn sie mit dem Roboter gemacht wird oder mit anderen Unterstützungstools, begibt.
Also möglichst alles tun, damit es nicht so weit kommt, sich rechtzeitig informieren, auch mal anschauen lassen, auch wenn man sich denkt, naja, so schlimm ist es eh nicht. Kennen wir ja auch.
Ja, klar, ist auch gut so.
Und dann die Möglichkeiten am besten durchdiskutieren und zu schauen, was möglich ist. Und im Zweifelsfall ist man bei Ihnen in guten Händen.
Davon bin ich überzeugt.
Dass es dann wieder gut geht am Ende des Tages. Vielen lieben Dank für diese Einblicke. Sehr, sehr spannend, was sich hier tut. Also da wird auch noch was weitergehen. Das höre ich auch heraus, gerade in diesem Robotikbereich. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Als Abschluss die Frage, die ich allen an den Kopf werfe zum Schluss. Was ist denn die eine Sache, die Sie jeden Tag tun, die Sie gesund und glücklich macht?
Oh, das ist jetzt echt schwer. Das ist wirklich schwer. Ich versuche mein Leben gerade mehr sportlich zu gestalten. Ja. Das ist das, was mich dann vielleicht wieder glücklicher macht und mich auch durch den Alltag trägt und gesünder macht. Aber meine Arbeit ist schon sehr fordernd. Ich habe auch eine große Familie. Das heißt, das, was ich für mich mache, ist manchmal zu wenig. Und ich glaube, das spricht auch für viele Menschen in diesem Land. Man sollte nie vergessen, dass man seinen eigenen Körper auch pflegen muss.
Ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, dass wir ein bisschen wieder auf uns selber schauen. Das ist jetzt hiermit die Erinnerung an alle, die gerade zugehört haben. Vielen Dank alle, die sich die Zeit genommen haben und jetzt zugehört haben. Danke fürs Zuhören. An dieser Stelle empfehle ich immer, den Gesundheitsteil der Oberösterreichischen Nachrichten zu lesen, immer mittwochs. Und natürlich, wir haben einen bunten Strauß unterschiedlicher Podcast-Themen schon aufgenommen. Also gern mal nachhören. Also ganz, ganz viel dabei. Übrigens zum Thema Gelenke haben wir auch schon mal was aufgenommen. Also auch da gern hineinhören. Auf nachrichten.at/podcast sind alle zu finden. In diesem Sinne, Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung. Ein tolles Format. Es war eine Freude.
Danke sehr.